Inner Smile for Outer Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
Was würdest du denn sagen, wann war so für dich das letzte Mal so der Zeitpunkt, wo du sagst, boah geil, ich stehe auf und ich habe irgendwie Bock auf den Tag und freue mich auf die Arbeit und freue mich irgendwie ja auf den Arbeitsalltag?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inner Smile for Outer Success. Heute habe ich mit dabei die Josephine Flentje zu einem ganz besonderen Thema. Es ist tatsächlich eine ja, etwas besondere Folge, weil wir nämlich in dieser Folge ein Live-Coaching durchführen mit Lara. Bevor wir aber einsteigen in das Live-Coaching, würde ich ganz gerne, Josephine, dich einmal bitten, dass du dich ganz kurz einmal vorstellst und einmal sagst, wer bist du eigentlich und was machst du?
Ja, guten Morgen, liebe Nora. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ja, mein Name ist Josephine Flentje. Ich bin Psychologin und habe eine eigene Coaching-Praxis in Bielefeld. Und genau, habe die Ehre, mit der lieben Lara heute bei dir im Podcast in ein Coaching zu gehen. Und wir haben uns dabei vor allen Dingen auf ein psychologisches Coaching zum Thema Freude im Berufsalltag spezialisiert. Das heißt, wir haben bei der Lara einmal hingeschaut, Mensch, irgendwie, ich bin nicht richtig unzufrieden in meinem Beruf, aber so richtig voller Freude und Enthusiasmus erlebe ich meinen Arbeitsalltag aber irgendwie auch nicht. Und wenn ich hier und da mal mit anderen Menschen spreche, dann erfahre ich irgendwie, dass da doch mehr geht im Leben. Und wir haben uns in dieser Podcast-Folge eben mal damit auseinandergesetzt, zu sagen, hey, wo habe ich denn eigentlich Möglichkeiten, für mich nochmal hinzuschauen und auch Handlungsmöglichkeiten, um in die Veränderung zu kommen, dass es mir eben emotional in meinem Arbeitsalltag, aber auch ein Stück weit in meinem privaten Alltag wieder besser geht.
Sehr schön, genau, weil Beruf und auch das Privatleben hängt ja immer irgendwo auch miteinander zusammen und ist auch nicht so richtig zu trennen. Das wird auch nochmal ein bisschen deutlich in der Podcast-Folge, finde ich, oder in dem Coaching. Josephine, sag doch nochmal gerade ganz kurz, was ist so dein Hintergrund? Du hast gesagt, du hast eine psychologische Praxis. Was ist so dein Ansatz? Wie arbeitest du damit, dass vielleicht auch nochmal die Hörenden so ein bisschen besser greifen können?
Ja, gerne. Genau, also ich bin ganz klassische Psychologin erstmal, habe aber den Gesundheitsschwerpunkt, den arbeitspsychologischen Gesundheitsschwerpunkt. Was bedeutet das? Wir schauen auf psychologischer, aber auch auf körperlicher Ebene mal hin. Mensch, wie geht's mir eigentlich? Ganz häufig sendet unser Körper uns ja schon ziemlich früh Signale, Frühwarnsignale, die mir zeigen lassen, dass ich zum Beispiel total gestresst oder überfordert bin. Dabei sprechen wir in der Psychologie von der sogenannten Psychosomatik. Das heißt, mein Körper zeigt eigentlich schon ja erste Beschwerden, erste Anzeichen, dass irgendwas gerade in meinem Alltag nicht passt. Und wir haben eben in unserer Gesellschaft gelernt, das häufig zu überspielen. Also sei es zum Beispiel klassischerweise der chronische Rückenschmerz, der eine unklare medizinische Ursache hat. Oder dass ich immer wieder mal mit Magenschmerzen aufwache, dass ich ein Bauchkrummeln habe. Das klassische Reizdarmsyndrom kann dazu zählen, aber auch Migräne, Nackenverspannungen. Das sind alles so klassische Symptome, die wir in der Psychosomatik sehr, sehr, sehr häufig haben, wenn es eben um Überforderungserleben, um Stresserleben geht. Und es ist leider in unserer Gesellschaft heute auch kein Geheimnis mehr, dass es sehr, sehr häufig eben gerade im beruflichen Kontext kommt. Und da dürfen wir dann eben nochmal hinschauen, zu sagen, okay, was passiert da auf körperlicher Ebene? Wie können wir auf körperlicher Ebene auch intervenieren? Und gleichzeitig aber auf psychologisch-strategischer Ebene. Und wenn wir es schaffen, diese beiden Ressourcen gemeinsam zu verknüpfen, also körperliche Strategien zu lernen und gleichzeitig aber auch psychologische Strategien, dann kommen wir eben auf einen sehr smarten und effizienten Lösungsweg, um dann eben zukunftsorientiert ja unseren Alltag etwas besser und angenehmer vor allen Dingen meistern zu können.
Sehr schön. Also noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, jetzt an dieser Stelle kannst du mich bitte direkt live coachen. Und kann das total nachempfinden, weil ich selber auch tatsächlich früher so welche Symptome hatte und auch durch genau Coaching-Arbeit und so weiter es geschafft habe, die aufzulösen. Und ich glaube, dass sich sehr viele Menschen darin wiederfinden können, was du gerade beschrieben hast, weil du, wie du schon gesagt hast, das einfach leider mittlerweile teilweise Alltag ist. Ne? Burnout-Rate geht immer weiter hoch. Und ja, ich finde, dass du wirklich jetzt ganz toll einmal so erzählt hast, was du machst. Und ich würde sagen, wir können jetzt einfach direkt einsteigen in das Coaching mit Lara und zu dem Thema, wie finde ich meine Leidenschaft wieder in meinem Beruf oder in meinem Arbeitsalltag?
Ja, ich würde als kleinen Zusatz die Zuhörer vielleicht noch dazu ermutigen, dass sie bei all den Reflexionsfragen auch mal vielleicht hinschauen mögen, wie ist es bei ihnen selbst denn eigentlich gerade? Dass sie mal schauen, welche Antwort gibt Lara und wie ist es für mich vielleicht eigentlich gerade selber? Und dann neben einer tollen Podcast-Folge direkt auch vielleicht die eine oder andere Reflexionsfrage für sich und für ihren Alltag mitnehmen können. Viel Spaß!
Sehr schön, danke für den Impuls. Also wenn ihr möchtet, schnappt euch gerne auch einen Zettel und einen Stift, schreibt euch die Fragen auf oder wenn ihr im Auto fahren seid, dann geht einfach mal in euch, hört schön zu und ganz, ganz viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Coaching. Heute habe ich die liebe Lara bei mir. Lara, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Josie, danke schön, ich freue mich auch.
Allerwichtigste Frage vorab. Wie fühlst du dich gerade? Wie war dein Morgen bis jetzt?
Ach, bisher super. Ich bin im Urlaub und genau, habe hier viel Sonne. Also mir geht's super gerade.
Wow, das klingt toll. Sehr schön. Kannst du dich da so richtig erholen oder ist dein Kopf noch in ganz vielen anderen Themen gerade?
Ja, ich bin erst gestern angekommen. Also ich bin noch so halb in Berlin, aber okay. Ich glaube, das wird, genau.
Ja, sehr schön. Ja, Sonne tut ja auch einfach immer gut, ne? Um so ein bisschen runterzufahren, Energie zu tanken.
Ja, absolut, ganz genau.
Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, Lara, du hast heute ein Thema mitgebracht, weshalb du dich an mich oder beziehungsweise an Nora und mich gewendet hast und gesagt hast, Mensch, das würde ich gerne mal beleuchten. Und da setzen wir auch den Fokus heute ein bisschen drauf. Zunächst, vielleicht magst du uns und die Zuhörer erstmal abholen, was dich im Moment so beschäftigt und wie es dir damit geht und wo du aktuell so stehst in deiner Thematik.
Ja, sehr gern. Genau, also ich merke eigentlich immer wieder, dass ich im Beruf nicht so 100% erfüllt bin. Es ist jetzt ehrlicherweise keine Vollkatastrophe und es ist auch nicht so, dass ich überhaupt nicht gern arbeite, sondern es ist einfach nur so, dass mir der Spaß fehlt oder die Leidenschaft und genau nicht einfach täglich so arbeiten gehe und und dabei einfach wenig Spaß habe. Und das ist jetzt schon seit längerem so. Ich habe auch schon ein paar Veränderungen jetzt vollzogen in den letzten Jahren und dachte immer, ach, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu viel arbeite es liegt, weiß nicht, an den Leuten oder so. Aber immer, wenn ich dann den Job gewechselt habe, habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht so richtig und habe jetzt keine Lust mehr, einfach nur immer den Job zu wechseln. Und und will das Thema gerne für mich angehen.
Das heißt, dein Ziel wäre es, wieder im Beruf einfach ein bisschen mehr Leidenschaft zu entwickeln und wieder mit voller Energie dabei zu sein. Verstehe ich
ganz
das richtig?
Ganz genau. Ja, ganz genau.
Darf ich dich fragen, was du beruflich machst?
Ich bin Anwältin. Seit 6 Jahren. Ich war vorher in einer Kanzlei oder in verschiedenen Kanzleien als Rechtsanwältin tätig und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr als Syndikus-Rechtsanwältin in einem Unternehmen, also in einer Rechtsabteilung von einem Konzern.
Okay, das heißt, da bist du auch wahrscheinlich viel im Klientenkontakt, viel im Außen unterwegs oder viel Büro? Wie darf man sich deine Arbeit vorstellen?
Nee, sehr viel Büro. Also es war schon immer sehr bürolastig und ich habe natürlich viel Kontakt zu KollegInnen. Also aktuell arbeite ich gar nicht mit externen Mandanten, sondern meine Mandanten sind sozusagen die Leute im Unternehmen, die dann auf mich zukommen mit Rechtsfragen. Ich bin schon im Austausch, aber es ist eigentlich zu 95% oder zu 98% ein reiner Bürojob. Also ich sitze eigentlich immer am Schreibtisch.
Okay. Und so Schreibtischtätigkeiten grundsätzlich, machst du das gerne oder sagst du, boah, eigentlich bin ich so ein Mensch, der viel im Außen unterwegs ist, der auf Meetings, auf Geschäftsreisen fährt? Was würdest du sagen?
Ganz genau, also Letzteres auf jeden Fall. Ich bin viel lieber mit Leuten in direktem Kontakt und nicht irgendwie per E-Mail und per Teams ist auch noch okay, das ist dann besser als E-Mail, aber viel lieber auf Geschäftsreisen und auf Meetings, viel, viel lieber.
Okay, ja, spannend. Was würdest du denn sagen, wann war so für dich das letzte Mal so der Zeitpunkt, wo du sagst, boah, geil, ich stehe auf und ich habe irgendwie Bock auf den Tag und freue mich auf die Arbeit und freue mich irgendwie, ja, auf den Arbeitsalltag?
Ich habe eigentlich immer dann richtig viel Spaß, wenn wir irgendwie ein größeres Meeting haben. Und am besten irgendwie so ein Get-Together, keine Ahnung, ganz Rechtsabteilung, Global von der Firma trifft sich in Barcelona oder so. Also sowas macht mir immer total Spaß. Das hat dann etwas weniger mit der Arbeit zu tun, ne? Ehrlicherweise mit meiner Arbeit als solcher, sondern ist dann einfach, genau, ist dann Networking. Aber genau, das macht mir eigentlich am meisten Spaß, ist aber halt leider nur ein sehr kleiner Bestandteil des Jobs.
Okay. Und gab es schon mal so eine längere Alltagsphase, wo du in deinem Beruf richtig Spaß hattest, mal unabhängig von deinem aktuellen Arbeitgeber?
Ja, ich hatte in meinem ersten Job eigentlich ziemlich viel Spaß. Da habe ich noch in einer Großkanzlei gearbeitet und habe auch ein ziemlich klassisches Großkanzleileben geführt. Das ist aber also das war halt ehrlicherweise nicht so richtig von Dauer oder war nicht nachhaltig eine Sache, die mich erfüllt hat oder erfüllt hätte, weil das einfach mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden war. Also sehr viel, ja, also zum einen sehr viel Bürotätigkeit, weil am Ende muss man natürlich schon die Arbeit erledigen. Zum anderen aber auch, also all das, was ich nicht am Schreibtisch, die Zeit, die ich nicht am Schreibtisch verbracht habe, habe ich dann mit Leuten verbracht. Gerne auch in der Küche mit einem Gläschen Wein in der Hand. Das hat natürlich total viel Spaß gemacht. Aber das ist nicht das, ne, was ich langfristig machen will. Ne? Also, genau.
Oder, okay, ja. Jetzt bist du eigentlich schon ziemlich auf den Punkt gekommen. Was möchtest du denn langfristig machen, wenn ich mal so ganz klar frage?
Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist halt genau das große, große Thema.
Okay, also da ist noch so, wie fühlt sich das an, wenn die Frage gestellt wird? Ist das wie so eine weiße Wand oder kannst du schon so ein paar Schattierungen erkennen?
Nee, ich habe schon Ideen. Ich weiß auf jeden Fall, was mir Spaß macht. Also dieser Kontakt zu Menschen macht mir total viel Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie was Soziales machen möchte, sondern eher, dass ich immer im Austausch mit Menschen sein möchte, die mich irgendwie inspirieren. Ja, also ich bin immer einfach gern in einer Gesellschaft von Menschen, die entweder irgendwie selbst erfolgreich sind oder ihren Job einfach super gerne machen, leidenschaftlich machen. Also sowas, ne, da steckt mich dann die Leidenschaft an und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist halt trotzdem sehr abstrakt, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie das Ziel, in 5 Jahren in der und der Firma zu sein und dann habe ich das, sondern das ist eher dann so ein Weg, der dahin und das letztlich doch sehr abstrakt irgendwie.
Okay, also alles noch ziemlich offen, grobe Schattierungen sind da, aber wie sieht das konkrete Bild aus? Das ist eben genau. So ein bisschen die Frage.
Ja, okay. Ganz genau.
Was war denn für dich irgendwann mal das Motiv, Jura zu studieren?
Also ich wollte früher zu Schulzeiten immer gerne Diplomatin werden und ich glaube, da hatte ich gar nicht so einen schlechten Riecher, weil da, ne, man macht da ja auch, ist ja auch viel in Kontakt mit Menschen und auch viel irgendwie auf Veranstaltungen und Events. Also zumindest, ja, glaube ich, dass das so, ne, so ein Bestandteil des typischen Diplomatenjobs ist. Genau, habe ich dann aber, wollte ich dann irgendwann auch nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Genau, das war eine Motivation und die andere war ehrlicherweise auch, ja, dass man mit Jura einfach auch gutes Geld verdienen kann. Das sage ich nicht so gerne, aber das ist einfach so. Ne? Also mir war es immer wichtig, dass ich später gutes Geld verdiene.
Okay, also zwei ziemlich existenziell wichtige Aspekte, ne? Also einmal finanzielle Absicherung, ne? Dass wir irgendwie vielleicht auch, ja, uns gewisse Dinge erlauben können, uns unser Leben so kreieren können, wie wir es uns wünschen, ne? Für uns.
Genau.
Auf der anderen Seite aber auch Stichwort Hilfestellung, Hilfeleistung. Oder was würdest du sagen? Was verknüpfst du mit Diplomatin?
Ich glaube, es ist eher, diese sinnstiftende Tätigkeit, also irgendwas Sinnvolles, klar ist auch natürlich so ein bisschen das Helfer oder die Sache mit der Hilfe, aber weniger. Ich bin eigentlich nicht so der ganz typische Helfertyp, sondern es muss irgendwie sinnvoll sein für mich. Und vielleicht auch, das sage ich auch nicht so gerne, weil ich das nicht super sympathisch finde, aber es ist trotzdem die Wahrheit, auch etwas, womit man irgendwie Anerkennung bekommt, ne? Also ein Job, der im Außen auch einfach mir Anerkennung gibt.
Hast du das Gefühl, dass diese Anerkennung aktuell für dich gegeben ist?
Schon eigentlich, ja. Also früher mehr, glaube ich, als ich noch in einer großen internationalen Kanzlei tätig war, ne? Weil das so schon mit das Nonplusultra ist, was man als Jurist machen kann, in einer internationalen Großkanzlei tätig sein. Da habe ich das mehr gehabt, aber auch jetzt in einem Konzern, in der Rechtsabteilung ist man eigentlich auch ganz, ganz gut aufgestellt. Aber es bringt halt wenig, wenn man das selber nicht so empfindet, ne?
Genau, das, da würde ich jetzt nämlich nochmal einhaken, weil vielleicht merkst du selber auch schon, das ist so ein bisschen relativierter im Vergleich zu vorher, ne? Also so, ja, doch, da erfahre ich auch Anerkennung.
Ja.
Aber irgendwas stimmt. Scheint da schon mal so ein bisschen aufs Gemüt zu drücken im Vergleich zu der Arbeit vorher, die du ausgeführt hast. Nehme ich das richtig wahr?
Ja, total. Absolut.
Kannst du sagen, was anders ist? Also wo die Anerkennung für dich vielleicht gerade fehlt oder was sich da anders anfühlt im Vergleich zu vorher?
Ja, ich glaube, vorher habe ich meine Talente, sage ich jetzt mal, auch viel besser ausleben können. Also weil ich dann immer, wenn ich auf diesen großen Veranstaltungen war, einfach gut im Networking war und super guten Kontakt zu Leuten hatte, sowohl innerhalb der Kanzlei auch als auch außerhalb. Und im Moment ist das einfach nicht so gegeben. Also es liegt dann vielleicht am Unternehmen, aber vielleicht auch an der Position. Man ist so in der Rechtsabteilung nicht so im Spotlight. Also man ist so ein bisschen außen vor. Also man macht sozusagen interne Dienstleistungen, ist aber nicht so der Star, ehrlicherweise, ne? Also man ist nicht, dass ich jetzt unbedingt immer auf der Bühne stehen muss und der Star sein will, aber ich, ne, letztlich helfe ich halt der Geschäftsführung, der Star zu sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Und bin es aber selbst überhaupt nicht, ne? Und vorher war ich jetzt auch nicht der Star, aber vorher habe ich zumindest irgendwie eine andere Rolle gehabt.
Wie würde es sich für dich anfühlen, komplett im Mittelpunkt zu stehen und der Star zu sein?
Ach, jetzt auch nicht so, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass ich mich damit super wohlfühlen würde. Vielleicht wäre das ein Prozess. Also vielleicht irgendwann, wenn ich so dafür bereit bin und mich auch kompetent fühle, dann wäre das sicherlich okay oder schön vielleicht auch sogar. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so der Typ bin, der immer im Mittelpunkt stehen muss. Ich finde das schön, wenn es so ein bisschen naturgegeben ist. Also, ne, so, also nicht so gezwungen. Macht das Sinn oder?
Also das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ne? Es ist ja so ein bisschen, was ich so raushöre, was mitschwingt, ist auf der einen Seite, dass ich total, also mir meiner Talente bewusst bin, ne, Networking und wirklich ein bisschen mehr zu sagen, okay, sinnstiftende Tätigkeit und dafür gehe ich los. Hm. Und auf der anderen Seite, aber wenn man mal ins Extrem geht, zu sagen, okay, jetzt stehst du im Mittelpunkt und du bist der Fokus und du rockst die Bühne, gleichzeitig auch noch so ein bisschen Schutzbedürfnis da ist, ne? Zu sagen, okay, total. Aber irgendjemand brauche ich noch, der da vor mir steht, für den ich arbeitet, der dann oben seinen Namen drüber hat.
Ja, total. Genau. Richtig? Das trifft total, ganz genau. Mhm. Genau so ist es.
Okay. Mhm. Ja, okay. Gut. Wir haben jetzt einen guten Eindruck, glaube ich, von so den Motiven und von deinem beruflichen Alltag und von dem Struggle, den du da gerade erfährst. Ich würde an dieser Stelle gerne mal einmal einen kleinen Break setzen, denn in unserem menschlichen Alltag und in unserer Mentalität spielt ja nicht immer nur das eine oder nur das andere eine Rolle. Und somit spielt ja auch immer Privatleben einen ganz, ganz großen Teil. Und da ist ja im Moment auch nicht unwesentlich viel bei dir los, ne? Magst du uns mal abholen, wie es da aktuell bei dir aussieht insgesamt?
Ja, gern. Ich habe eigentlich ein sehr gesetteltes Privatleben im Moment. Also ich wohne mit meinem Mann zusammen in Berlin und alles läuft eigentlich nach Plan. Und vor allem bin ich gerade auch schwanger. Also wir erwarten ein Kind in ungefähr 4 Monaten. Das ist so aktuell das Privatleben.
Wie geht's dir im Moment? Das ist ja eine aufregende Zeit.
Ja, total gut damit, ne? Also ich meine, diese beruflichen Themen, die rücken natürlich gerade schon in den Hintergrund auch. Also ich habe jetzt überhaupt nicht die Absicht, mich in den nächsten 12 Monaten beruflich umzuorientieren. Das nimmt ein bisschen den Druck aus der ganzen Sache raus. Mhm. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, ich habe jetzt einfach gerade einen anderen Fokus und freue mich total auf die neue Rolle, die mich da dann erwartet.
Mhm. Also genau. Das ist eigentlich total erholsam, gerade mal sich nicht mit der Thematik beschäftigen zu müssen.
Ne? Ja, ehrlicherweise total. Aber letztlich schiebt man das, also ich schiebe das dann auch einfach nur ein bisschen dann in die Zukunft. Das kommt dann irgendwann wieder. Aber ist okay.
Okay. Wenn du mal so alles im Überblick betrachtest oder auch mal so dein Leben bis jetzt, wir haben in der Psychologie gewisse sogenannte Handlungsmotive. Das heißt, immer wieder Motive, aus denen wir gewisse Entscheidungen treffen, aus denen wir vielleicht auch gewissen Zielen hinterherstreben. Ohne dass ich dir jetzt schon Beispiele nenne, könntest du für dich sagen, welche Handlungsmotive deinen Alltag oder deine Entscheidung ganz gut beschreiben?
Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ne? Was Handlungsmotive sein könnten. Mhm. Hast du vielleicht irgendein Beispiel, was gar nicht auf mich zutrifft und ich dann vielleicht anhand dessen überlege?
Ja, das ist auch tatsächlich eine schwere Frage und die habe ich ganz bewusst jetzt mal so offen gestellt, weil das manchmal so ist, dass es uns erstmal vor eine Grundsatzfrage stellt, nämlich inwiefern treffe ich denn eigentlich Entscheidungen, aus welchen Gedanken, aus welchen Erfahrungen heraus und aus welchen Zielen. Und es kann zum Beispiel so sein, dass wir gewisse Bedürfnisse haben. Also zum Beispiel hatten wir bei dir schon das Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit, ne? Wo wir gesagt haben, es steht immer irgendwie ein Name noch von einer Firma oben drüber.
Ja.
Und das könnte zum Beispiel aus dem Bedürfnis der Kontrolle heraus sein. Ja, also ich handle aus einem Kontrollmotiv. Das heißt, ich möchte alles im Überblick behalten. Ich mache lieber Dinge selbst, bevor ich die Verantwortung abgebe oder ähnliches. Ne? Es könnte aber auch oder in Kombination zum Beispiel Leistungsmotiv sein. Also ich muss zum Beispiel im Außen immer ganz viel beweisen. Ich muss mir selber beweisen, um sozial anerkannt zu werden, um für mich selber eine gewisse Wertschätzung und Wertigkeit zu erreichen. Ne? Um mein eigenes, ja, am Ende des Tages Ego auf einem gewissen Level zu halten, dass ich mich selber gut damit fühle.
Also Leistung
ein bisschen leichter?
Ja, also Leistung ist auf jeden Fall auch ein Thema. Wahrscheinlich nicht das Einzige, aber Leistung ist auf jeden Fall ein Thema. Das war schon immer auch in unserer Familie auch immer ein Thema. Also wir mussten schon immer irgendwie gut sein, auch in der Schule, im Sport. Das habe ich auf jeden Fall auch. Ich habe nie das Bedürfnis, dass ich jetzt irgendwie irgendwo die Beste sein muss und auch nicht dieses, ich muss mich auch nicht messen mit Leuten, aber ich muss auf jeden Fall ich musste schon immer gut sein. Das ist auf jeden Fall ein Motiv. Ich weiß nicht, ob vielleicht so, ob das Thema Geld, also das Spiel wird bei mir immer eine Rolle spielen, ob das auch ein Motiv, also ob das auch sowas ist, was da drunter fällt, also aus psychologischer Sicht gesehen. Falls ja, dann ist das auf jeden Fall auch immer bei mir Thema, dass ich so denke, wichtiger ist es, mit irgendwas ein Einkommen zu erzielen, als irgendwie vielleicht Spaß zu haben oder Leidenschaft zu haben. Ne? Also das ist das, was ich innerlich denke. Das ist eigentlich gar nicht das, wie ich hätte es lieber anders. Ich hätte eigentlich lieber so, ich habe total viel Spaß und das ist das Wichtigste und das Geld kommt irgendwie schon. Aber bei mir ist es leider andersrum. Mhm. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, ob es das ist, worauf du hinaus willst.
Doch, tatsächlich, ja? weil es gar nicht unentscheidend ist, wenn wir sagen, okay, Leistungsmotiv sehe ich sowohl auch in meiner eigenen Entwicklung, in der Kindheit und so, dass das immer schon eine entscheidende Position war und gleichzeitig aber auch Geld. Ne? Also, dass ich schon bedacht bin, dass das passt und dass ich gutes Geld verdiene und das ja vielleicht auch wieder einen Zusammenhang haben kann mit sozialer Anerkennung, mit sozialem Status.
Ne? Und Sicherheit, also sicherlich
gesehen
auch.
Gesehen werden.
Genau. Mhm. Anerkennung und dann halt diese Sicherheit, die du auch erwähnt hast, da habe ich mich schon auch wieder gesehen. Das ist wahrscheinlich so ein Mix aus all den Dingen.
Was würdest du sagen, was ist im Moment so in deinem Beruf dein Hauptantreiber? Ist es eher die Leistung, ist es das Finanzielle oder ist es das Sinnstiftende?
Also das Sinnstiftende gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist schon deshalb nicht da, weil ich einfach für einen Konzern arbeite, der so gut wie gar keinen Sinn stiftet. Ich glaube, es ist einfach die Sicherheit zum einen und dann aber auch diese Work-Life-Balance, die ich vorher nicht hatte. Ne? Ich habe vorher sehr viel gearbeitet, sehr viel mehr auch als 40 Stunden die Woche und jetzt bin ich so bei, weiß nicht, 40, 45 Stunden habe ich mich eingependelt und das ist für mich schon ziemlich gut. Das ist eine top Work-Life-Balance für mich. Genau.
Okay, da kriegen jetzt wahrscheinlich einige unserer Hörer und Hörerinnen gerade ganz große Augen, dass bei 45 Stunden eine entspannte Work-Life-Balance. Ja, aber genau so unterschiedlich kann es halt im Empfinden auch sein. Ne? Für den einen sind es die 25 Stunden, für den anderen die 45, für den anderen die 75. Geil, kommt mir durchaus auch mal. Kommt durchaus auch mal vor. Okay.
Genau.
Das heißt, du hast aktuell das Gefühl, so Work-Life-Balance ist eigentlich ganz gut gegeben. Du fühlst dich sicher im Geld verdienen und so. Aber die Sinnstiftigkeit, die ist irgendwie so gar nicht vertreten gerade. Ne?
Die gar nicht vertreten. Und die Anerkennung, würde ich sagen, ist so mittelmäßig bis gut vertreten, aber jetzt auch nicht optimal.
Okay, ja. Und das Leistungsmotiv, inwiefern spielt das aktuell für dich eine Rolle in deinem Beruf?
Also, dass ich damit, was genau ist
das? Dass du Entscheidungen triffst, um möglichst gute Repräsentanz zum Beispiel zu haben, um einen möglichst guten Job zu machen, um höher, schneller weiterzukommen. Das heißt, wenn zum Beispiel mal ein Fehler passiert oder so, dass du dann sofort wirklich intrinsisch, also für dich selber, ein unangenehmes Gefühl zum Beispiel erfasst.
Okay, doch, das spielt schon auch eine Rolle. Mhm. Also ich habe schon auch in dem Job das Gefühl, ich muss performen und gut sein. Und gebe mir auch Mühe, ne? Also ich habe schon immer sehr gewissenhaft gearbeitet und das mache ich hier auch. Mhm. Habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Karriereleiter ganz schnell hoch erklimmen werde, ne? Weil dafür wird es dann vielleicht, reicht es vielleicht dafür nicht aus, aber schon, es reicht auf jeden Fall dafür aus, dass ich von den KollegInnen gesehen werde und dass sie denken, oh, ich mache eigentlich ganz gute Arbeit. Das ist auch so das Feedback, das ich bekomme.
Mhm. Schön. Und das fühlt sich ja auch wieder gut an, ne?
Also ja, das fühlt sich
Feedback
wirklich,
zu bekommen.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Okay. Gut, wir machen mal einen kleinen Status quo bis dahin. Also, wir haben rausgefunden, Hauptmotiv, das dich eigentlich in deiner Arbeit beschäftigt, ist erstmal finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Sicherheit vor allen Dingen, ne? Dass ich weiß, ein gewisses gutes Einkommen wird jeden Monat generiert von mir. Und auf der anderen Seite das Leistungsmotiv, dass ich eben einen guten Job mache, dass ich angenehmes Feedback bekomme, um wieder in das angenehme Gefühl zurückzukommen und ähnliches. Und das heißt, dabei wird auf jeden Fall die Sicherheit und die Work-Life-Balance für dich aktuell sehr gut bedient. Weniger die Anerkennung und eigentlich so gar nicht die Sinnstiftung in deinem Beruf.
Richtig.
Passt das zusammen?
Ja. Ja, sehr gut.
Okay. Sogar. Gut, und damit gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir haben nämlich in unserem mentalen Befinden und in unseren Handlungsmotiven immer gewisse Grundannahmen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Heute kursiert es auch gerne mal rum als Glaubenssätze, die wir haben, die uns prägen. Hast du davon grundsätzlich schon mal was gehört?
Ja, habe ich schon.
Mhm. Ja, okay. Wenn du schon mal was davon gehört hast, hast du dich auch schon damit auseinandergesetzt, was es bei dir im beruflichen Kontext vielleicht sein könnte, was dich da so prägt bisher oder wie Glaubenssätze lauten, die du hast?
Ja, ein Glaubenssatz, den ich bei mir auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ich das Gefühl habe, die Arbeit muss nicht primär Spaß machen. Also die Arbeit muss halt in erster Linie Geld einbringen, aber Spaß und Leidenschaft sind eigentlich nicht der Hauptgrund für die Arbeit. Mhm. Und das habe ich auch vorgelebt bekommen, ne? Also wenn ich meine Eltern, wenn die von der Arbeit wieder kamen oder auch meine Großeltern, mit denen habe ich als Kind auch viel Zeit verbracht, waren die immer sehr erschöpft und hatten jetzt auch nicht irgendwie ein Lächeln im Gesicht, ja? Also es war dann immer so, ja, Arbeit macht man halt, um Geld zu verdienen. Und ist halt auch wichtig und man muss halt fleißig sein und auch gut sein, aber nicht Spaß dabei haben. Und das erkenne ich bei mir auch wieder. Also ich hätte sehr gerne sehr viel mehr Spaß und ich habe auch zeitweise deutlich mehr Spaß, glaube ich, als jetzt meine Eltern. Aber ja.
Okay. Mit welchen Gefühlen konnotierst du denn deinen Beruf aktuell? Was würdest du sagen? Wenn du so an deinen beruflichen Alltag denkst, welche Gefühle kommen hoch?
Ja, dass es in erster Linie eine Pflicht ist, der ich nachgehen muss. Ja, was habe ich dann sonst noch für Gefühle? Das ist irgendwie super schwer. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Gefühle, was meinen Job betrifft. Also es ist eher so eine, ja, ich will jetzt auch nicht Leere, hört sich auch schon heftig an, aber das ist fast schon eher so eine Leere, ne? Also ich mache das halt einfach irgendwie, aber hab da weder jetzt super viel Spaß bei, noch denke ich mir, oh, es ist schrecklich, dahin zu gehen. Das habe ich auch gar nicht. Ich mache das halt einfach irgendwie.
Wie geht's dir, wenn du das so aussprichst? Zu sagen, ja, eigentlich ist es Pflicht und Lehre.
Ja, eigentlich macht mich das gerade total traurig, ne, das mal so auf den Punkt zu bringen. Das sei überhaupt nicht das, was ich mir wünschen würde.
Was würdest du dir wünschen an Gefühlen in deinem beruflichen Alltag?
ja, viel mehr Enthusiasmus und Leidenschaft und viel mehr irgendwie, dass man dafür, dass ich dafür brenne. Also ich kann auch für Dinge brennen, ne? Und dann das habe ich gar nicht. Und ich glaube auch, dass das strahle ich auch aus, ne? Also das strahlt wahrscheinlich jeder Mensch aus, aber ich strahle das eben auch aus, weil ich auch nicht als die Person wahrgenommen werde im Job, die einfach das super gerne macht. Und das ist schade.
Und das, ich glaube, du hast gerade was gesagt, ich habe das nicht gehört.
Ach so, nee, ich meinte nur, das ist, das finde ich super schade. Genau.
Okay, ja. Wenn du so diesen Kontrast spürst von aktuell Pflicht und Lehre und eigentlich möchte ich mit ganz viel Leidenschaft bei meinem Beruf dabei sein, wo hast du das Gefühl, wo kannst du am schnellsten drehen, um genau in diese Leidenschaft zu kommen? Welcher Aspekt in deinem Leben darf sich verändern im beruflichen Kontext, um in die Leidenschaft zurückzukommen?
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich gerade gar nicht so viel ändern kann. Also entweder ich wechsle den Job und das wäre dann aber am Ende nur die Firma zu wechseln. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, ob ich in einem Umfeld bin, das einfach auch diese Kontaktfreudigkeit teilt, die ich eben habe und ne, so gerne dieses mit Menschen und irgendwie so in diesem inspirierenden Umfeld ist, was ich halt vorher in der Kanzlei ein bisschen mehr hatte als jetzt. Aber das ist so, das kann sein mit einem Firmenwechsel, das muss aber nicht sein. Und wenn ich in ein anderes Unternehmen gehe, das so ein bisschen sinnstiftend, vielleicht ein sinnstiftenderes Produkt hat, das könnte ja auch passieren, dann kann ich mir vorstellen, dass dadurch, dass die Leute dort mehr Leidenschaft haben, ja, weil sie eben für eine sinnvolle Firma arbeiten, dass sich das dann auf mich überträgt. Aber das weiß man halt alles nicht, weil manchmal hat man das, hat man zwar ein super Produkt oder eine tolle Firma, aber wenn dann irgendwie die Work-Life-Balance wieder nicht stimmt, also wie zum Beispiel klassischerweise in einem Start-up, dann sind die Leute ja auch oft sehr unzufrieden. Und dann ist fast egal, was du, ne, wenn dass das Unternehmen einfach ein tolles Produkt hat. Ja, weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also,
Ja. Gibt es Kollegen oder Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, wow, die ja, beneide ich vielleicht fast ein Stück weit dafür, wie sie ihren Beruf ausführen? Vielleicht wirklich in deinem Kollegium, also die was Ähnliches tun erstmal oder was Ähnliches gelernt haben wie du, vielleicht aber auch was ganz anderes.
ja, es gibt schon vereinzelt Leute, also so in der Geschäftsführung auf jeden Fall. Es gibt, ne, es gibt halt einige, die das einfach sehr, zum einen sehr gut machen, also die sind fachlich einfach richtig gut und auch menschlich einfach beeindruckende Persönlichkeiten sind. Das habe ich schon immer, dass ich denke, oh ja, irgendwie toller Typ oder ne, tolle Frau und kriegt das irgendwie ganz toll hin mit Familie und irgendwie so einer Position in der Geschäftsführung. Das denke ich schon, ja. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da hinkommen soll, ne? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich, klar, ich kann jetzt natürlich total hart arbeiten, um da irgendwann zu sein, aber ob das jetzt das ist, wo ich hin möchte, weiß ich auch gar nicht.
Und auch an dieser Stelle nochmal einmal wieder sensibilisieren dafür, dass da auch gerade wieder, na, jetzt gehen wir so ein bisschen in Wunsch und Mensch, wie machen es denn andere, ganz stark wieder im Leistungsmotiv unterwegs sind. Wie kann ich Beruf und Privates übereinbringen? Ne? Wie kann ich auch da wieder die Karriereleiter möglichst hochgehen? Und die Menschen bewundere ich. Und ja, vielleicht ist es auch eine Option, nochmal Richtung Bühnenpräsenz, ne, was wir vorhin hatten, zu sagen, okay, ich traue mich einfach mal ein bisschen mehr selber in den Mittelpunkt zu gehen und ich stehe jetzt mal da und ich erhöhe mein Selbstbewusstsein, zu sagen, ja, ich kann das beides und ich habe auch Bock drauf, wenn denn dann eine sinnstiftende Tätigkeit noch dahinter steht, dass ich wirklich die Energie wieder aufbaue, zu sagen, okay, und ich, weiß ich nicht, gründe ein eigenes Unternehmen vielleicht, ne, und mein Name steht jetzt oben dran und wir machen jetzt hier was Cooles. Oder ist es eher wieder aus der Anerkennung von außen? Dass ich sage, okay, ich habe zum Beispiel gelernt, je mehr ich selber leiste und ich dann vielleicht auch bewundere, desto mehr bekomme ich Anerkennung von außen und entwickle dadurch ein angenehmes Gefühl. Und damit einher geht nämlich wieder das, was wir in den Grundannahmen und in den Handlungsmotiven hatten. Das heißt, wenn ich jetzt, also wir haben ja jetzt unsere Handlungsmotive und unsere Grundannahmen so ein bisschen verknüpft. Und jetzt ist die Frage, welche Gefühle habe ich denn gelernt zu bekommen? Also, wir haben zum Beispiel, wenn wir immer gelernt haben, über ein Leistungsmotiv zu handeln, haben wir gelernt, immer wenn ich eine gute Leistung erbringe, werde ich zum Beispiel gelobt oder fällt eine unangenehme Konsequenz weg. Ne? Also es wäre so die negative Belohnung sozusagen. Das heißt, immer wenn ich irgendwie was Gutes tue, produktiv bin, effizient bin, dann komme ich in ein angenehmes Gefühl. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du angenehme Gefühle erfährst im beruflichen Kontext, ohne dass Leistung damit in Verknüpfung steht?
Ja, also immer dann, wenn ich, also ein kleines Beispiel, auf so einem ganz einfachen Team-Event, weiß nicht, wir gehen jetzt irgendwie abends essen und ich habe irgendwie coole Gespräche mit der Person, die neben mir sitzt oder auch mit dem ganzen Tisch, ist völlig egal. Das hat dann halt überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Da geht es dann wirklich nur um, ja, also manchmal vielleicht auch um Themen, berufsbezogene Themen, aber auch um Privates, also alles Mögliche. Das ist dann überhaupt gar nicht unbedingt berufsbezogen. Das ist dann halt einfach irgendwie so ein halb privates Event. Und das kann mir total viel Spaß machen. Dann kann ich drin aufgehen und das hat aber überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Und dann habe ich total viel Freude dran.
Und innerhalb deines beruflichen Kontextes?
Ja, wenn ich manchmal so Schulungen gebe zu irgendeinem Thema, das mich begeistert, also weiß nicht, jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Thema Ethics and Compliance oder so, ne, was auch einen rechtlichen Bezug hat, aber jetzt nicht irgendwie kernjuristisch vielleicht ist, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, Verhaltenskodex oder so, ne? Also irgendwas, was man halt, was schon Teil der Rechtsabteilung ist, aber nicht so hart juristisch oder so hart, ne, so kernjuristisch ist. Ja. Und ich da irgendwie im Austausch bin mit Leuten, die irgendwie, ne, das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, also nicht Juristen zu schulen, das macht mir auch total viel Spaß. Mhm. Und da geht's auch nicht primär um Leistung. Also klar muss ich dann natürlich die Schulung ganz gut abhalten oder ne, sicherlich auch gut vorbereitet sein, aber da ist dann meine Motivation nicht irgendwie ein absoluter Overperformer zu sein und total gut zu sein in dem, was ich mache, sondern macht mir halt die Sache einfach Spaß, der Austausch mit Leuten und denen irgendwie vielleicht was, ja, beibringen, in Anführungsstrichen.
Jetzt stelle ich mal eine bisschen provokante Frage. Warum machst du davon nicht viel, viel mehr?
Weil das immer etwas ist, was man zusätzlich machen müsste, habe ich das Gefühl. Also die Arbeit, die ich sonst habe, Verträge prüfen, ne, E-Mails schreiben, Gutachten, vielleicht mal auf irgendwelche rechtlichen Fragestellungen irgendwie antworten. Das ist ja so das Alltägliche, was ich machen muss. Und alles darüber hinaus wäre ja nur etwas, was ich on top machen müsste. Und dann würde ich auch gar nicht mehr mit der Work-Life-Balance hinkommen. Ne? Dann, so, das wäre dann alles nur so ein etwas, was ich zusätzlich machen müsste.
Ja.
Und da habe ich dann auch keine Lust, genau. Genau, und darauf habe ich dann halt auch keine Lust, ne? Wenn ich immer nur mehr machen muss, um Spaß daran zu haben. Also ich hätte dann einfach viel lieber, dass der andere Teil der Arbeit wegfällt. Aber irgendwer muss den Teil ja auch machen, ne? Also die E-Mails müssen eben auch beantwortet werden.
Nehmen wir die Geldkomponente mal kurz außen vor. Ja, also angenommen, du bist abgesichert für den Rest deines Lebens, Geld spielt keine Rolle, alles easy. Was würdest du aus arbeitstechnischer Sicht tun? Was wäre deine Idee? Wofür würdest du im Leben, im Beruf losgehen, wenn Geld mal absolut keine Rolle spielen würde?
Also ich glaube nicht für Jura.
Ja.
Ganz, ganz bestimmt nicht für Jura. Und auch nicht, das war ist jetzt so ein ganz, ganz nett, so Trainings zu geben, aber das ist dann innerhalb des Juristischen so das Beste, was ich machen kann. Oder das, was mir am meisten Spaß macht. Ich würde wahrscheinlich gar nichts mit Jura machen, weil am Ende sitzt man ja immer irgendwie am Schreibtisch und ich, klar, so jemanden beraten, das macht mir schon auch Spaß, also im juristischen Kontext. Aber das geht immer einher mit auch Schreibtisch und recherchieren und Gutachten schreiben und wenn es nach mir geht, sitze ich sehr, sehr viel weniger am Schreibtisch und produziere irgendwelche Schriftstücke, sondern ich bin dann halt am besten, ich bin nur im Austausch mit Menschen. Ne? Und ja, und der Kontext wäre mir dann egal. Also es ist das, was es dann inhaltlich ist, ist dann wahrscheinlich egal. Ne? Also klar, es muss irgendwas sein, was mir liegt, ne? Aber ich könnte das jetzt aktuell gar nicht definieren. Ich weiß gar nicht, was es außerhalb des Juristischen noch gibt, was ich überhaupt kann oder, ne, wofür ich kompetent genug bin. Aber ja, auf jeden Fall außerhalb des Schreibtisches und viel mit Menschen, die mich aber auch inspirieren. Ne? Also nicht irgendwelche Menschen. Ich glaube, im Kindergarten wäre ich jetzt nicht gut aufgehoben als Erzieherin, auch wenn ich Kinder sehr mag, sondern mit Leuten irgendwie auf Augenhöhe oder vielleicht Leute, die sogar mir ein paar Schritte voraus sind.
Ja. Ich würde gerne in dem Zuge direkt nochmal an deine sinnstiftende Tätigkeit anknüpfen. Wie hast du das Gefühl, gehen wir da nochmal einen Schritt weiter? Was könnten sinnstiftende Tätigkeiten sein für dich? Was heißt das?
Also es muss halt irgendwie einen Bezug auch zu Menschen wieder haben wahrscheinlich. Also irgendwas, was Menschen weiterbringt oder was Menschen hilft. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie unbedingt Flüchtlingshilfe sein muss, ne? Aber sicherlich wäre das auch ein Thema, ne? Also, also alles, was irgendwie sozial oder vielleicht auch irgendwie, ich meine, ich brenne jetzt nicht für umweltbezogene Themen, aber auch das fände ich total sinnstiftend. Nur ich setze mich eben mit solchen Themen sehr wenig auseinander, einfach weil ich die Kapazität neben meinem Vollzeitjob gar nicht habe. Also ich kann das gar nicht so richtig sagen. Das ist wahrscheinlich alles, was objektiv sinnstiftend ist, ist wahrscheinlich für mich auch subjektiv sinnstiftend. Aber da habe ich mir so wenig Gedanken drüber gemacht, einfach weil ich dann froh bin, wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit und meinen Hobbys einfach nachgehen kann, ne? Oder mit Freunden was machen kann.
Ja. Und das ist auch so ein Klassiker. Das ist ganz, ganz typisch. So geht es ganz vielen Menschen, ne? Dass wir so sehr in unserem aktuellen 24/7-Life sozusagen gefangen sind, dass wir schon merken, boah, da herrscht irgendwie eine Unzufriedenheit und so richtig ist es das nicht, was mich erfüllt und wo ich rein möchte. Und gleichzeitig habe ich aber auch im Zweifelsfall gar keine Zeit, vermeintlich gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Okay, wie kann es denn gehen? Wo möchte ich denn hin? Wofür brenne ich, ne? Und deshalb ist es nur so, so wichtig, sich die Zeit eben zwischendurch mal ganz bewusst zu nehmen, Reflexionsfragen zu stellen, mal zu gucken, okay, wie kann es denn aussehen? Und deshalb in diesem Zusammenhang auch für dich nochmal. Jetzt haben wir Zeit und jetzt setzen wir uns genau damit mal auseinander und gehen nochmal ein bisschen tiefer rein. Sinnstiftende Tätigkeit. Ich habe eben schon mal gefragt, Kollegen in deinem Umfeld allgemein, kennst du Kollegen im Hinblick auf sinnstiftende Tätigkeiten? Du sagst, ja, die macht einen Job oder der macht einen Job, das ergibt im Bereich Jura zum Beispiel wirklich Sinn. Das bewegt etwas, das versetzt im Idealfall Berge.
Im Bereich Jura, also klar, natürlich habe ich so alte, vielleicht Kommilitonen, die jetzt wirklich Menschen, also geflüchteten Menschen irgendwie helfen oder sie beraten. Das finde ich sehr sinnstiftend, aber da ist es nie etwas, wo ich jemals gedacht habe, oh, da möchte ich hin. Also das ist dann würden mir nämlich wieder andere Komponenten fehlen, ne, im Job. Also ich glaube, es ist eher dann wirklich nicht im juristischen Bereich. Also ich müsste wahrscheinlich man kann sehr tolle Sachen machen in dem Bereich, ne, auch als Jugendrichter oder in die Staatsanwaltschaft gehen. Auch das finde ich sinnstiftend, objektiv gesehen, aber das reizt mich alles überhaupt nicht so sehr, dass ich denke, oh, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, sonst wäre ich diesen Weg auch gegangen. Und auch Diplomatie finde ich bis heute total spannend und finde ich ist auch sinnstiftend. Aber ich finde immer irgendwelche Gegenargumente, warum ich das nicht machen möchte. Und wenn es am Ende dann ist, dann nee, in der Privatwirtschaft verdient man doch mehr Geld. Und als Richter arbeitet man dann am Ende doch auch nicht nur 40 Stunden, sondern ist auch schnell irgendwie bei 50, 60 Stunden als junger Richter, der auch noch keine Ahnung von allem hat. Also ich glaube, dann müsste ich wirklich weg von diesem juristischen Bereich und mir einfach was Eigenes aufbauen oder in einem ganz anderen Bereich tätig sein.
Was könnte das sein? Wofür brennst du? Alle Türen stehen dir offen?
Ach, ich habe eigentlich schon immer mal so Ideen, die ich irgendwie cool finde. Also ich finde so mal, also ich immer, wenn ich mich dabei beobachte, so zu welche Podcasts ich mir von alleine anhöre, ohne dass es mich jetzt irgendwie weiterbringt beruflich, dann sind das immer, weiß nicht, dann ist es entweder ist es so, ach, das hat was mit Immobilien zu tun, weil ich das irgendwie interessant finde, oder wenn ich im Urlaub bin und irgendwie so ein Pärchen sehe, das so ein Airbnb betreibt und das eigentlich total schön macht und so mit Liebe. Also es gibt schon Themen, für die ich mich begeistern kann, aber das ist dann halt so komplett was anderes, ne, als das, was ich aktuell mache, dass ich auch gar nicht weiß, will ich, also ich weiß ja gar nicht, wie es wäre, sowas zu betreiben im Ausland, ne? Und dann finde ich immer tausend Gründe, warum es doch blöd ist, ne? Weil dann müsste ich ja wegziehen, dann müsste ich vielleicht in irgendwie ein Land ziehen, das ja einfach nicht Deutschland ist. Und das ist dann halt mit so einer großen Veränderung verbunden, dass ich dann denke, ach nee, ist doch einfacher, jetzt irgendwie dem sicheren Job nachzugehen und dann zu gucken, dass man privat und hobbymäßig gut aufgestellt ist.
Wo möchtest du für dein Leben gerne hin? Was stellst du dir für dein, für, setzen wir mal erstmal die nächsten 10 Jahre, was stellst du dir insgesamt für dein Leben vor? Was wäre so ein Wunsch?
Also beruflich schon auch? Oder
sowohl als auch, insgesamt.
Also ich würde eigentlich viel lieber sehr viel flexibler arbeiten und irgendwie so dann arbeiten, wann ich arbeiten möchte und wie ich arbeiten möchte. Also gar nicht in diesen Strukturen festzustecken, sondern einfach wirklich mein Ding zu machen. Dann würde ich gerne, ja, manchmal denke ich mir auch irgendwie, finde ich es auch schön, irgendwo zu leben, wo es wärmer ist und nicht, ne, nicht irgendwie in einer Großstadt, wo es viel regnet. Ja, und dann hören ehrlicherweise die Ideen bei mir auch schon auf. Also ich hätte gerne einfach auch viel Zeit für Hobbys, für irgendwie Familie, für Freunde und hätte einfach grundsätzlich lieber ein selbstbestimmteres Leben, als ich gerade führe. Also so selbstbestimmt, frei, flexibel, das sind so die Sachen, die mir eigentlich einfallen.
Wenn du das selber hörst, welche Berufe kommen dir damit in den Sinn, in Verknüpfung?
Also Selbstständigkeit, aber nicht die klassische Selbstständigkeit, wo man irgendwie selbst und ständig arbeitet, weil dann passt es auch wiederum nicht, ne? Ja, aber jedenfalls keine typische Angestellten-Tätigkeit oder sowas wie Freelancer, ne? Also so eine Freelancer-Tätigkeit, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dann habe ich, ne, finde ich wieder tausend Gründe, warum es doch nicht das Richtige ist, ne? Dann fehlt wieder die Sicherheit, dann weiß ich wieder nicht, was, ne, ob ich gut über die Runden damit komme und so weiter.
Aber du hast selber schon gemerkt, okay, so das, was dich eigentlich anspricht, ist schon möglich, aber wäre ein kompletter Kontrast im Arbeitsverhältnis, wie du es aktuell lebst, ne? Das heißt, ja, es gibt durchaus Menschen, wo du schon mal erfahren hast, okay, die leben anders, die leben genau nach diesen Bedürfnissen, die ich eigentlich auch empfinde, aber die haben ein anderes Arbeitsverhältnis, ne? Die haben irgendwie einen anderen Alltag, eine andere Umsetzung und damit einhergehend eben auch eine andere Freiheit. Und Freiheit bringt auf der anderen Seite natürlich aber auch immer eine gewisse vermeintliche Unsicherheit mit sich.
Richtig.
Okay. Hast du Selbstständige oder Freelancer in deinem Bereich, die du kennst, wo du sagst, ja, die leben so ihr Leben genau nach der Flexibilität, nach der Wärme, nach der Zeit für Hobbys und Familie?
Ja, also ich glaube, es gibt im juristischen Bereich auch diese Freelancer. Ich kenne noch niemanden, aber ich weiß, dass es so Agenturen gibt, die Juristen vermitteln an Firmen, die nur zeitweise für bestimmte Projekte zum Beispiel einfach Juristen suchen oder irgendwie als Elternzeitvertretung. Das gibt's schon. Und mit sowas liebäugle ich auch immer wieder. Und da sind die Pros und Kontras auch genau die einfach offensichtlich für alle Freelancer gelten. Ne? Also man weiß dann halt gegebenenfalls nicht, wo man in einem Jahr steht. Ne? Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann, ja, keine Ahnung, dann muss man halt mit dieser Unsicherheit umgehen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber schon auch ein guter Markt, ne? Weil Juristen werden einfach auch immer gesucht, also irgendwie immer gesucht und irgendwie geht auch immer irgendwer in Elternzeit, ne? Oder in auf Sabbatical oder irgendwie, weiß nicht, ne? Also irgendeinen Ausfall gibt's immer. Ich glaube, das ist sowas, was ich mir zumindest übergangsweise mal total gut vorstellen könnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich für immer und ewig so in diesem juristischen Bereich bleiben möchte, aber wenn das irgendwie mit mehr Flexibilität einhergeht, dann könnte ich mir das schon natürlich auch vorstellen.
Gibt es die Möglichkeit, da Kontakte zu knüpfen? Du bist ja Pro im Netzwerken, wie wir jetzt lernen dürfen.
Ja.
Kontakte zu knüpfen zu diesen Menschen, einfach mal in den Austausch zu gehen?
Ja, klar. Also ich denke schon, dass man so Leute mal anschreiben kann, auch bei LinkedIn oder mit der Agentur mal spricht.
Ja.
Das geht schon.
Ja. Für alle, die jetzt, da wir ja nur Zuhörer haben und keine Zuseher, mag ich mal kurz abholen. Und zwar, dein Blick und dein Lächeln hat sich gerade so ungefähr um 180 Grad gedreht. Wenn wir so ein bisschen da reingehen, Mensch, wie kann das denn aussehen mit Freelancen und ne, welche Optionen gibt's da? Klar, immer noch so ein bisschen Unsicherheit dabei, aber du wirkst auf einmal viel dynamischer, viel enthusiastischer. Und anders, als wenn du von deinem jetzigen Job berichtest. Ne? Da wollte ich unsere Zuhörer nur einfach auch mal in der nonverbalen Kommunikation kurz mit abholen und das dir einmal spiegeln. Ja? Also es lohnt sich vielleicht, in den Bereich noch mal ein bisschen weiter reinzugehen. Wie könntest du denn in Kontakt mit diesen Menschen kommen? Wie wäre das möglich?
Also zum einen werde ich bald, wenn ich in Elternzeit gehe, vertreten durch genau so eine Person. Mhm. Und muss diese Person auch einarbeiten. Das heißt, wenn alles jetzt gut läuft, dann bin ich im Juli genau in der Einarbeitung von so einer Person für meine Position.
Und da Zufälle gibt's, ne?
Ja, Zufälle gibt's, das stimmt. Und ich habe damit schon auch viel vorher geliebäugelt. Ne? Also ich kenne dieses Konzept, habe ich so irgendwie mal durch LinkedIn oder so kennengelernt oder bin nicht drauf gestoßen. Und jetzt, ne, wie es der Zufall will, werde ich vermutlich dann in den nächsten 1-2 Monaten genau so eine Person auch einarbeiten, die dann mich vertreten wird in ungefähr ein Jahr lang. Mhm. Und das ist eigentlich so der beste, der beste Austausch, ne, der mir jetzt bald bevorsteht.
Also in den Austausch mit der Person zu gehen, die du einarbeiten wirst. Welche Möglichkeiten gibt es noch, unabhängig von der Einarbeitung?
Einfach mal auf so eine Agentur zugehen. Ich glaube, es gibt so ein paar, so 1-2 größere auch, die in Deutschland, aber auch weltweit diesen Service anbieten, also die Vermittlung von so Freelancern. Mhm. Einfach diese Kontakt zu diesen Agenturen aufnehmen.
Mhm. Ja. Was hat dich bisher daran gehindert, genau das zu tun?
Wahrscheinlich das Sicherheitsbedürfnis, ne, dass ich dann wirklich nicht weiß, wo ich dann in einem Jahr bin, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Das ist wahrscheinlich, und jetzt gerade aktuell macht es, also das in meiner jetzigen Situation ergibt das wirklich nicht so viel Sinn, ne, weil ich würde dann von der Elternzeit und allem gar nicht profitieren, ne, weil dann wäre man Freelancer und kriegt dann kein Elterngeld und solche Sachen. Ne? Aktuell ist es wirklich nicht ganz so erstrebenswert in dieser Position.
Auch da kommt das Leistungsmotiv gerade wieder raus. Wir haben ja erstmal nur davon gesprochen, dass wir mal Kontakte knüpfen zu Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind und noch gar nicht selber die Freelancerin sind. Ne?
Stimmt, hast du vollkommen recht.
Also auch da immer wieder dafür sensibilisieren. Bin ich vielleicht schon bei Schritt 10? Oder darf ich mit Schritt 1 erstmal losgehen? Weil häufig sind wir gedanklich nämlich schon bei Schritt 10 und sagen, um Gottes Willen, das geht ja alles gar nicht. Nee, klar, weil Schritt 1 bis 9 noch gar nicht absolviert wurden. Ja? Und deshalb bleiben wir immer bei 0 kleben. Ja, weil wir gedanklich schon bei Schritt 10 sind und sehen ganz viele Gründe verständlicherweise, warum Schritt 10 gerade nicht möglich ist und bleiben dann im Ist. Weil das ist ja, da weiß ich ja, was auf mich zukommt, da werden wieder meine Sicherheitsbedürfnisse erfüllt und. Wir dürfen aber vielleicht mal überlegen, wie kann denn Schritt 1 aussehen? Und wie kann Schritt 1 vielleicht auch gerade in Elternzeit aussehen? Also welche Möglichkeiten gibt es mir vielleicht sogar genau in der Zeit, wo ich thematisch mal raus bin, wo ich weiß, okay, Geld kommt sozusagen, ne? Ich bin im Mutterschutz, ich bin in Elternzeit. Das spielt alles gerade überhaupt keine Rolle für mich. Ich habe vielleicht Freiräume und Möglichkeiten auch mal anders zu denken, anders umzuschauen, völlig ohne Entscheidungsdruck.
Total.
Vor diesem Hintergrund nochmal, was könnte Schritt 1 für dich wirklich realistisch sein?
Mit der Agentur zu sprechen. Also dagegen spricht ja wirklich nichts, oder? Jetzt einfach mal Kontakt zu so einer Agentur aufzunehmen und zu sagen, in was für einer Situation ich bin und einfach mal zu hören, was da eigentlich das Profil ist, was da irgendwie, ne, also das erforderlich, was man eigentlich mitbringen muss, um überhaupt so eine Position annehmen zu können.
Mhm. Mhm. Du sprichst immer schon von der Agentur, das heißt, du hast da schon eine im Kopf, ganz konkret, oder vielleicht sogar eine
Ja, ich hätte jetzt einfach die Agentur genommen, die uns jetzt gerade den Projektjuristen vermittelt. Also das ist halt eine Agentur, die ich jetzt kenne. Zumindest, ja.
Das heißt, auch da sind die Ressourcen sogar schon gegeben, ne? Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen im Bereich Ressourcenarbeit. Wie kann ich es mir leicht machen, um in diese Thematik reinzukommen? Auch das ist wunderlicherweise eigentlich schon total da. Die Kontakte sind schon gegeben, wo ich schon mal mit starten könnte.
Ja. Ja.
Wie darf die Handlungsumsetzung aussehen? Was tun wir? Wir kommen jetzt so langsam Richtung Conclusion und Richtung Ausblick. Okay, wie kann ich jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung kommen? Wie darf für dich die nächste Umsetzungsstrategie aussehen, um genau in die Richtung zu gehen?
Mir wirklich einen konkreten Kontakt raussuchen. Es gibt ja immer einen Ansprechpartner, also ja. Und die Person anschreiben und einen Termin vereinbaren für ein Gespräch.
Mhm. Was wäre für dich so die Idee des Gesprächs?
Einmal zu erfahren, was die, was eigentlich erforderlich ist, um so eine Freelancer-Position annehmen zu können oder zumindest über die Agentur, so ein Profil sich anlegen zu lassen, ne? Ich ja vermute mal, dass ich dann aber schon auch in einem gekündigten Arbeitsverhältnis sein muss, ne? Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht parallel noch arbeiten. Einfach Informationen sammeln. Erstmal. Was die überhaupt suchen und welche, ne, typischerweise welche Rechtsgebiete gesucht sind, ob ich da überhaupt für in Frage komme, ob ich seniorisch genug bin, und so weiter.
Und gleichzeitig vielleicht auch mal so als kleinen Impuls zu gucken, hey, gibt es vielleicht Menschen, mit denen ich mich da connecten kann? Ne? Also genau. Mal zu fragen, gibt es die Möglichkeit, gibt es irgendwie, ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Foren oder ähnliches, dass man mit anderen Leuten, die schon in dem Bereich tätig sind, mal in Kontakt treten kann und einfach hören kann, hey, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Wie sieht denn so der Alltag aus? Und auch das kann über eine Agentur ja leichter zugänglich sein, ne?
Mhm, ganz genau.
Mhm. Okay, wann machen wir das Ganze?
Also entweder sehr bald, aber ich glaube, ich würde mich fast wohler fühlen, wenn ich dann in Mutterschutz bin und wirklich Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich ist alles andere etwas unrealistisch, ne? Jetzt in diesem Arbeitsalltag sich noch zusätzlich damit zu befassen. Also kann ich auch machen, aber ich sage jetzt einfach mal im August.
Im August, okay. Wann im August?
Ja. Am 15. August, weil dann bin ich zurück aus dem Urlaub und könnte das angehen.
Ja.
Habe ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Ich weiß gar nicht, ob das passt, aber bestimmt.
Das Datum kann ja nochmal angepasst werden, aber wichtig ist, dass wir sozusagen einen Fixpunkt haben, den du dir tatsächlich auch gleich in deinen Kalender eintragen darfst. Und wenn du merkst, wir kommen doch am 14. wieder und nicht, oder am 16., na, dann passt das halt an. Aber ein Fixpunkt, den du wirklich in deinen Kalender jetzt festhältst und datierst. Ja?
Mache ich.
Und gleichzeitig auch schaust, okay, welche Quellen fehlen mir denn vielleicht noch? So wie das jetzt gerade klang, hast du ja alle. Ne? Also du hast E-Mail-Adresse, du hast Ansprechpartner, du hast Agentur, also das ist ja sogar schon alles klar. In den Kontakt gehst und sagst, okay, das steht an. Hast du das Gefühl, die Verbindlichkeit ist für dich gegeben oder ist dann auf einmal, wir kommen nach Hause und ach, mache ich morgen Gefühl?
Nee, ich habe das Gefühl, die Verbindlichkeit ist gegeben. Einfach, weil ich auch Lust drauf habe. Ne? Das spricht mich gerade auch total an. Also diese Euphorie, die du gesehen hast in meinem Gesichtsausdruck, die spüre ich auch immer noch.
Das, ja, wundervoll.
Ja.
Ja, super, schön. Können wir irgendwas noch unterstützen, damit diese Euphorie auch dann wieder erlebbar ist?
Nee, aber vielleicht könnte Nora einfach mal ganz vorsichtig am 15. August fragen, wie es so aussieht. Einfach weil... es immer hilfreich ist, wenn jemand mitguckt und drüber guckt, ob man dann auch wirklich tätig wird.
Ja, unbedingt. Genau, also auch hier wieder so ein bisschen Absicherung im Außen, ne? Und auch sich diese Ressource nutzen machen. Ja, dass jemand anders nochmal so ein bisschen die Verbindlichkeit mit reinholt und sagt, hey, so, wie sieht's denn aus? Ne? Egal, ob es ein Coach ist, ob es eine Freundin ist, Schwägerin, wer auch immer, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist die Verbindlichkeit da und gleichzeitig aber auch das Vertrauen da, ne? Dass ich auch ehrlich sagen kann, boah, fühle ich vielleicht gerade gar nicht und was können wir tun, um wieder in dieses andere Gefühl zurückzukommen? Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und super gut, dass du selber da für dich erkennst, was dich unterstützen würde, um da die Verbindlichkeit wieder zu erhöhen. Denn genau darum geht es auch am Ende. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben ja jetzt super viel schon rausgefunden. Was macht dich aus? Wo fühlst du eher so Trägheit und Pflichtgefühl und wo eher Euphorie? Welche Gefühle stehen vielleicht auch damit in Verbindung, die kurzfristig vielleicht erstmal wirklich, ja, Ängste hervorrufen, Unsicherheit, aber wo ich mittelfristig eigentlich weiß, ja, eigentlich zieht's mich da ja schon hin. Ja, und dann immer zu gucken, okay, welche Grundannahmen sind da vielleicht, die mich einfach geprägt haben und die mich aktuell noch davon abhalten, gewisse Dinge auch einfach mal umzusetzen, vielleicht auch ein gewisses Risiko einfach mal einzugehen und zu sagen, okay, zum einen, was kann dir eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Das wäre für dich auch abschließend nochmal so eine Frage. Wir haben jetzt einen super Handlungsplan für dich als nächste Schritte ausgearbeitet und vielleicht stellen wir auch in einem halben Jahr fest, es geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Beides ist völlig okay, aber du beschäftigst dich damit und kommst ein bisschen mehr rein, wo darf es hingehen. Also was kann dir im schlimmsten Fall eigentlich passieren, wenn du mal genau den Weg auf Risiko gehst, wo du sagst, ja, aber intrinsisch merke ich eigentlich, da habe ich total Bock drauf. Und zum anderen, wie kann denn ein realistischer Handlungsschritt aussehen, genau in die Richtung? Und dann eben bei Schritt 1 zu starten und nicht bei Schritt 10 und zu merken, ah, mir geht alles nicht und deshalb bleibe ich lieber in meinem aktuellen Bedürfnis. Und es ist okay und es ist wichtig, dass wir Bedürfnisse wahrnehmen. Es ist okay zu merken und auch völlig verständlich. Und das wird übrigens in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich allein hormonell, nicht unbedingt weniger, ein Sicherheitsbedürfnis zu empfinden. Ja? Also, weil, was wollen wir natürlich? Wir wollen größtmögliche Sicherheit und man schimpft es den sogenannten Nestbau. Ja? Und natürlich spielen auch unsere Hormone und unser aktueller Status da immer eine Rolle bei. Und deshalb war es mir zu Beginn auch wichtig, auch dafür nochmal zu sensibilisieren, dass natürlich auch das, was mit uns macht. So, und das ist in Ordnung. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass wir uns dessen bewusst sind und bei neuen Handlungen, bei neuen Schritten, bei neuen Umsetzungen immer wieder überlegen, okay, aus welchem Motiv handle ich gerade und warum tue ich das? Tut mir das gut? Ist es mein Sicherheitsbedürfnis, was ich auch einfach gerade brauche, was ich mir wünsche? Oder ist es mein altbekanntes Sicherheitsbedürfnis, wo ich so aus Routine reingehe, wo ich aber eigentlich sage, ja, aber mittelfristig tut mir das gar nicht mal so gut. Ja, oder mittelfristig ist die Sicherheit vielleicht auch durch anderes gegeben. Das geht dann wieder damit einher, was kann mir im schlimmsten Fall denn eigentlich wirklich passieren? Angenommen, mir wird morgen der Job gekündigt und ich musste mich völlig frei auf dem Markt wieder umsehen. Naja, wie tief kann ich denn fallen in meinem Metier? Und was kann ich dann tun? Denn dann merken wir, okay, so viel kann mir in den allermeisten Fällen gar nicht passieren. Und dann beginnen wir wieder mutiger zu werden für die Schritte, die vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko behaften. Aber hinter dem Risiko eben auch manchmal ein bisschen mehr Erfolg und Glück und Potenzial und wie du es so schön genannt hast, Leidenschaft steht. Denn das steht ja leider nun mal immer ein bisschen im Kontrast zur Sicherheit. Risiko und Leidenschaft. Und genau dafür dürfen wir für uns den goldenen Mittelweg finden. Und ich bin super gespannt, wie es bei dir am 15. August aussehen wird. Also wenn du magst, halte mich, halt uns da auch sehr gerne auf dem Laufenden. Ich bin natürlich ganz gespannt, wie der Prozess weitergeht bei dir. Aber für den Moment haben wir, glaube ich, schon super viel erreicht und würde ich das Ganze gerne einmal abschließen und dir zum Schluss nochmal einmal die Frage stellen, wie geht es dir? Wie fühlst du dich gerade? Wie hast du die Stunde empfunden?
Mir geht's gerade echt gut. Ich habe echt so eine Euphorie in mir und freue mich, im Mitte August zumindest diesen ersten Schritt einmal zu gehen. Also mir hat es wahnsinnig geholfen. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Prima. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Urlaubsalltag. Du genießt die Sonne und wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Vielen Dank für dein Vertrauen.
Vielen Dank auch euch beiden.
Okay. Wow, das war jetzt wirklich eine, finde ich, sehr, sehr emotionale Stunde, die wir zusammen mit Lara verbracht haben. Dazu muss ich sagen, dass Lara und ich tatsächlich auch eine persönliche Verbindung haben und dadurch bei mir wahrscheinlich auch noch mal ein paar Emotionen hochgekommen sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ja vor allen Dingen eins deutlich geworden ist in diesem Coaching-Prozess, dass es gar nicht so schwer ist, unbedingt sich auf den Weg zu begeben. Ne? Dass es vor allen Dingen einmal darum geht, bewusst diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte jetzt einen Weg gehen. Josephine, vielleicht einfach nochmal abschließend nach diesem Coaching mit Lara. Kannst du noch mal ganz kurz was zu dem Vorgehen dieses Coaching-Prozesses sagen? Und gerade stehen jetzt vielleicht auch viele Hörende vor der Frage, wie soll ich denn eigentlich irgendwie anfangen? Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen.
Sehr gerne. Ich finde, was man gerade in dieser Coaching-Stunde jetzt gemerkt hat, viele stehen am Anfang ja vor diesem Punkt, dass sie merken, okay, irgendwas bewegt mich, irgendwas macht mich unzufrieden und ich weiß aber nicht so richtig, wo ich ansetzen soll. Und ganz häufig ist dann so dieser Leistungsdruck dahinter. Ja, wenn ich jetzt aber in eine Coachingstunde zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen gehe, was soll ich denen denn erzählen? Ich weiß ja gar nicht genau, was mein Problem ist. Ja, und ich kann es vielleicht auch noch gar nicht greifen. Und ähnlich war es ja bei der Lara jetzt auch. Und da einfach als ersten Punkt mal festzustellen, ich muss auch noch gar nicht ganz konkret mein Problem wissen. Ich muss ja noch gar nicht wissen, wo darf die Reise hingehen, sondern ich darf einfach erstmal mit einem Zustand kommen und den erstmal darlegen. Und dann gemeinsam Vertrauen schaffen zu sagen, okay, wir sortieren das einfach mal gemeinsam. Wir gucken gemeinsam mal hin, Mensch, wo hakt es denn eigentlich, was mich in dieses Gefühl oder in diesen Zustand bringt? Und wir haben ja jetzt auch in dem Prozess mit Lara gemerkt, am Anfang ist noch gar nicht so richtig klar, wo die Reise denn eigentlich hingehen darf. Und es wurden verschiedene Bereiche ein bisschen mal angesprochen. Ne? Es war natürlich erstmal, durfte ihr Thema Raum finden und dann gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, Mensch, verschiedene Aspekte, was bedeuten die denn für dich? Was steckt vielleicht dahinter? Wir haben einen kleinen Abstecher in ihr Privatleben auch mal gemacht, ohne zu tief ins Detail zu gehen und jetzt in sämtlichen Wunden in der Vergangenheit zu rühren, aber einfach, um erstmal einen Überblick und ein Muster zu erkennen, um dann aber auch sehr schnell wieder zukunftsgerichtet zu sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich? Denn das Allerwichtigste, was ist, dass ich neben einem Muster auch für mich hinschauen darf, zu sagen, super, und nun, wie komme ich denn jetzt eigentlich in die Umsetzung? Denn das, was so wichtig und so entscheidend für uns ist, ist ja, was mache ich jetzt? Wie komme ich ins Umsetzen, um wirklich aktiv Veränderungen reinzubringen? Und das ist der Punkt, wo viele von uns ja ganz häufig stehen bleiben. Die merken, irgendwas passt nicht. Sie sehen vielleicht auch die ein oder andere Erklärung dafür, aber sie kommen eben nie ins Handeln. Und leider Gottes ist das aber nun mal das einzig Entscheidende, was wir brauchen, um Veränderungen auch mit unserem Umfeld wahrnehmen zu können. Und auch bei der lieben Lara werden wir jetzt immer mal wieder nachhaken, was denn jetzt eigentlich aus den Kontakten und den Netzwerken passiert ist. Ja? Und in einem klassischen Coaching-Prozess wäre es jetzt eben auch so, dass wir im nächsten Termin hinschauen würden, okay, was ist bis jetzt schon passiert? Und es ist übrigens auch ganz normal, dass da erstmal noch wieder Hürden auftauchen. Dass ich vielleicht merke, das und das habe ich gerade noch nicht umgesetzt. Okay, warum nicht? Was hindert mich? Auch da nochmal in die Reflexion, um dann wieder den nächsten Handlungsschritt zu gehen und somit eben Step by Step in die langfristige Veränderung zu kommen, in die Richtung, die mir ehrlich und wirklich gut tut. Und das Schöne ist, wenn ich einmal gelernt und gemerkt habe, ich kann mit solchen Emotionen Umgang finden, ich kann mit solchen Zuständen, die ich nicht richtig greifen kann, einen Umgang finden und komme da irgendwann an einer Position raus, die mir wieder richtig Freude bereitet, dann kann ich, und viele der Zuhörer werden jetzt sagen, was, diesen Zustand gibt's doch gar nicht, aber doch, den gibt es, dann kann ich fast mit Vorfreude auf das nächste Problem blicken, weil ich weiß, dass ich Lösungsmöglichkeiten habe, weil ich weiß, dass sich dahinter dann eben Lösungswege verbergen, die mich in einen noch angenehmeren Zustand zu mir selbst bringen. Und das hat nichts mit Hokuspokus, nichts mit Hexerei, nichts mit irgendwelchen wilden Coaching-Strategien zu tun, sondern das ist ganz, ganz einfach Lösungsmotivation und Lösungshandlung, wie sie unsere Psyche nun mal braucht, um gesund zu bleiben oder es zu werden.
Ja. Was ich total schön fand, wo du das gerade auch nochmal mit den einzelnen Schritten gesagt hast, war ja auch bei Lara, als sie diesen Moment hatte, wo sie gemerkt hat, auch eigentlich ist es ja nur ein ganz kleiner Schritt, den ich erstmal gehen muss und der aber schon so viel, du hast es auch so schön gesagt, ne, so ein Strahlen in ihren Augen verursacht hat, dass sie so auf einmal diesen Aha-Moment hatte und dachte, ach ja, aber okay, den kleinen Schritt, den könnte ich ja jetzt erstmal gehen und könnte ja schon einfach auch ein anderes Gefühl in mir irgendwie hervorrufen. Also da vielleicht auch nochmal so den Fokus drauf zu richten. Du hast gerade schon gesagt, ein bisschen wie es auch dann, sage ich mal, weitergehen würde mit so einer Coachingstunde, wäre das jetzt erstmal auch nicht abgeschlossen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht viele Hörende auch nochmal sagen, okay, ich mache jetzt einen ersten kleinen Step, okay, dann nehme ich mir eine Coachingstunde. Das ist ja schon mal auch ein erster Schritt, ne? Sich Hilfe von außen zu holen, da dann den ersten Schritt auch für dieses Problem zu definieren. Es gibt ja auch viele ungeduldige Menschen. Ich kenne das selber von mir. Wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, ich habe die letzten 5 Jahre an meinem beruflichen oder beruflichen Zukunft so gearbeitet, dass ich heute da stehe und sage, ich bin zufrieden und finde mich da wieder. Was würdest du so sagen, wie lange würde sich jetzt zum Beispiel in so einem Fall von Lara so ein Coaching-Prozess irgendwie ungefähr, ne, welche Zeit müsste man da so einplanen? Weil das ist, glaube ich, schon was, was vielleicht auch nochmal viele dann davon abhält, dass die sagen, jetzt sagt die Nora, die hat 5 Jahre daran gearbeitet, so lange habe ich gar keine Zeit.
Ja, also es ist natürlich ganz, ganz individuell. Es kommt aufs Thema an. Es kommt aber auch auf dich persönlich an, wie viele Schritte du denn gehen magst und in welchem Tempo du sie gehen magst. Also ich sage immer gerne, ich nehme dich gern an die Hand und ich gehe mit dir, aber in deinem Tempo. Weil wir haben nichts davon, wenn wir mein Tempo gehen. Entweder gehe ich zu schnell oder ich gehe zu langsam. Und es geht auch gar nicht um mich, sondern es geht um dich als Coachie. Und wir gehen genau das Tempo, das für deinen Alltag, für deine Zielerreichung und für deine Motivation eben passend ist. Und natürlich ist es ganz häufig so, dass man nach einer Coachingstunde dann vielleicht relativ schnell das Ziel wieder aus den Augen lässt. Wir kennen das alle klassischerweise aus dem Ernährungskontext. Wir haben mal einmal dann wieder als Reminder gehört, ah ja, irgendwie Gemüse soll ganz gesund sein. Fokussiere ich mich dann mal wieder ein paar Wochen drauf und es läuft vielleicht auch ganz gut. Und dann prasselt eben der Alltag wieder über mich hinein. Ja, und dann war es das mit der gesunden Ernährung. Und ähnlich können wir das uns im psychologischen Kontext auch vorstellen. Dann bin ich vielleicht mal ein bisschen fokussierter und motivierter im Hinblick auf meine Ziele und gehe aus der Coachingstunde raus und sage, yes, bam, und super, tolle Emotion und ich habe jetzt richtig Bock. Und dann kommt eben das erste Kontrastprogramm aus dem Alltag und ich denke wieder, doch alles für die Katze. Und so gesehen ist es natürlich gut und empfehlenswert zu sagen, okay, ich committe mich, also ich mache jetzt wirklich mal eine gewisse Zeit etwas, um etwas in die Veränderung zu bringen. Und ich gebe mir auch Zeit dafür. Das muss nicht alles von heute auf morgen stattfinden. Aber ob du am Ende des Tages für dich entscheidest, okay, ich möchte das in Einzelsitzungen machen und möglichst viel Flexibilität dabei haben, oder ich sage, ich verbinde mich jetzt wirklich mal für 3 Monate und möchte jetzt mal intensiv in eine Thematik rein, oder auch über ein Jahr oder ein halbes Jahr, das hängt, wie gesagt, zum einen vom Thema ab und zum anderen auch davon, was fühlt sich für dich gerade gut an und wem möchtest du gerade reingehen und Unterstützung bekommen, um an deinem Thema zu arbeiten. Denn am Ende des Tages ist es dein Thema und dein Leben, wo du für dich entscheiden darfst, was du brauchst und was dich dabei unterstützt und in welchem Tempo es dich unterstützt.
Ja, sehr schön. Also ich finde, gerade weil du auch nochmal gesagt hast, das ist dein Tempo, dein Leben, ja. Spricht mich jetzt persönlich total an, dass ich sagen würde, das macht Lust auf mehr. Hast du abschließend noch einmal etwas, was du den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest? Weil ich nämlich also tatsächlich echt so viele Leute kenne, die einfach überhaupt gar keine Leidenschaft im Job haben. Deswegen fand ich das Thema von der Lara einfach auch sehr, sehr passend, weil ich sehr viele Menschen kenne, die sich, glaube ich, da in Lara wiederfinden können. Was möchtest du unseren oder meinen Hörenden nochmal mit auf den Weg geben, abschließend?
Also ich mag dich einfach ermutigen, wenn du dich gerade in einzelnen Aspekten oder vielleicht sogar auch in allen Aspekten wiedergefunden hast, dass du selber merkst, boah, Arbeit ist gerade so ein Thema oder der Ausgleich zwischen Arbeit und Alltag ist gerade so ein Thema, wo es mir nicht gut mitgeht. Und nicht gut heißt ja gar nicht immer, ich leide wie ein Hund, sondern ich fühle mich einfach gerade nicht zufrieden damit. Mag ich dich ermutigen, da mal dran zu gehen, auch wenn du gerade das Thema noch gar nicht richtig greifen kannst. Denn ich kann es dir aus dem Arbeitsalltag, aus meiner Erfahrung, ich habe jeden Tag diverse Patienten und Klienten vor mir sitzen, die genau dieses Thema haben und das wir gedreht bekommen. Daraus kann ich dir sagen, es ist möglich. Es ist möglich und du darfst die Entscheidung für dich treffen. Möchtest du da dran? Möchtest du es auch für dich drehen? Oder ist es für dich in Ordnung, so wie es ist und du möchtest im Ist-Zustand bleiben? Beides ist okay. Das Wichtigste ist, triff für dich eine Entscheidung. Und wenn du für dich die Entscheidung triffst, zu sagen, ne, ich vertraue da zum Beispiel der Josie mal und gucke mal, wie es vielleicht auch anders gehen kann, dann kann ich dich einfach nur ermutigen. Nimm Kontakt zu uns auf, entweder über Nora oder auch über mich direkt. Und dann freue ich mich über eine Nachricht und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise mit dir hingehen darf. Ich kann dich einfach nur dazu ermutigen, triff Entscheidungen für dich und dein Leben. Damit wird es dir definitiv besser gehen.
Sehr schön. Ja, tatsächlich in den letzten beiden Podcast-Folgen war das auch immer die Quintessenz, dieses, ne, sich bewusst, also da, ne, diesen Raum zu nehmen, eine Entscheidung zu treffen. Jeder von uns kann Entscheidungen treffen. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in den Shownotes vermerken. Also falls ihr jetzt sagt, ihr möchtet gerne mit Josie in Kontakt treten, könnt ihr das gerne direkt machen oder auch euch an mich wenden, wie Josie gerade sagte. Josie, ich danke dir von Herzen für wirklich diese, finde ich, total wunderbare und tolle Folge. Ich möchte da nochmal ganz kurz zu sagen, wie die entstanden ist. Es war irgendwie total schön, weil wir Mittagessen waren und ich gesagt habe, boah, Josie, ich würde dich total gerne in meinem Podcast haben und lass uns doch mal überlegen. Und da hattest du diese Idee mit diesem Live-Coaching und ich fand die fantastisch und ich glaube, dass, oder ich hoffe vor allen Dingen, dass die Zuhörenden ganz, ganz, ganz viel daraus mitnehmen. Und ja, vielen herzlichen Dank für deinen tollen Input. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ja, ich mich auch. Herzlichen Dank für den Raum und dass ich da sein durfte.